unser Blut, von welchem wir tagtäglich überschwemmt werden, ist nur ein Faktor, der zum Volkstum beiträgt. Das eigentliche Hauptproblem für das Sterben unserer Kultur, unserer Sprache und unserer Identität ist dieser Staat, welcher uns regiert.
Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, Artikel 100 Bayerische Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Aus dem Vorwort des Handlungskonzepts gegen Rechtsextremismus der Bayerischen Staatsregierung. Bayern ist ein der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit verpflichtetes Land. Seine Menschen sind der Heimat verbunden und zugleich weltoffen. Bayerns Bürger als weltoffene Menschen? Die Leipziger Mitte-Studien der Jahre 2002 bis 2008 zeichnen ein etwas anderes Bild. In diesem Zeitraum waren antidemokratische und rechtsextreme Einstellungen nämlich in kaum einem anderen Bundesland so verbreitet wie in Bayern. Hier stimmten etwa 30% der Befragten chauvinistischen Aussagen zu, Ausländerfeindlichkeit wurde bei 39% offenkundig und eine antisemitische Haltung fand sich bei knapp 17%. Im Vergleich dazu nehmen sich die 6% und 8%, die den Nationalsozialismus verharmlosten, beziehungsweise eine neuerliche Diktatur befürworteten, vergleichsweise dürftig aus. Nun sind Einstellungen das eine, Handlungen das andere. Doch auch dazu fallen einem für Bayern rasch ein paar Schlagworte ein, wie Wehrsportgruppe Hoffmann, Oktoberfestattentat und NSU-Prozess, Freies Netz Süd oder Soldiers of Odin. Und der Bayerische Verfassungsschutz stuft in seinem Bericht 2017 rund 1000 Personen als gewaltorientiert ein. Ist Bayern demnach dem Rechtsextremismus in besonderer Weise zugeneigt? Und falls ja, woher rührt das? Rechtsextremismus in Bayern seit 1945. Eine Spurensuche. Ein Beitrag von Günther Löffelmann. Rechtsextremismus. Der Begriff ist derzeit in vieler Munde und, man denke an die jüngsten Vorfälle in Chemnitz, er liefert nicht selten auch den Stoff für Schlagzeilen. Aber wird der Begriff dabei immer korrekt verwendet? Und ist eine Pegida-Kundgebung wie jene vom März 2018 am Münchner Marienplatz tatsächlich rechtsextrem und nicht einfach nur lächerlich? Dr. Ulla Britta Vollhardt, Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am NS-Dokumentationszentrum München, stellt klar.
Rechtsextremismus wird seitens des Verfassungsschutzes und der Polizeibehörden definiert als Agieren gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, da bewegt man sich außerhalb des verfassungsrechtlichen der Norm und möchte dieses Grundgesetz abschaffen oder in Teilen abschaffen.
Die freiheitlich-demokratische Grundordnung verpflichtet unter anderem dazu, die Menschenrechte zu achten. So darf beispielsweise niemand wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, Sprache oder religiösen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Allein dieser Artikel des Grundgesetzes ist mit rechtsextremen Einstellungen nicht unter einen Hut zu bringen. Dr. Dirk Riedl, Historiker, Antisemitismusforscher und wissenschaftlicher Mitarbeiter am NS-Dokumentationszentrum München, beschreibt die Merkmale des Rechtsextremismus folgendermaßen.
Da haben wir die sogenannte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, das heißt also Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antiziganismus, Sexismus auch, also aggressive Haltung gegenüber bestimmten Gruppen, die als Minderheiten verstanden werden, als Personen verstanden werden, die nicht dazugehören würden zu dem, was Rechtsextremisten oder Rechtsradikale und Populisten als das Volk definieren. Und andererseits gibt es dann die Kehrseite, die Überhöhung der eigenen Person oder der eigenen Gruppe, nämlich der Nationalchauvinismus, die Überhöhung, also jetzt hier in Deutschland oder in Bayern dann des Deutschen. Und das Ganze ist noch verbunden mit einem antidemokratischen Denken, also demokratische Strukturen, die Vielfalt der demokratischen Gesellschaft werden abgelehnt. Und nach 1945 spielt natürlich auch eine Rolle der Geschichtsrevisionismus, also die Bezugnahme auf die Geschichte des Nationalsozialismus und in dem Fall die Überhöhung, Verherrlichung des Nationalsozialismus oder die Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen.
Rechtsextremes, völkisch-nationalistisches Denken und Rassismus reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. Sie kulminierten in der Zeit des Nationalsozialismus, aber sie enden nicht 1945, sondern durchziehen als antidemokratische Einstellung, Menschenverachtung und rechte Gewalt die Geschichte der Bundesrepublik. So steht es im Begleitband zur Ausstellung »Nie wieder, schon wieder, immer noch«. Rechtsextremismus in Deutschland seit 1945, die im NS-Dokumentationszentrum gezeigt wurde. Ist Rechtsextremismus damit ein Kontinuum, eine feste Größe in der Gesellschaft, mit der wir rechnen müssen, die wir vielleicht auch akzeptieren müssen? Dirk Riedl.
Viele Facetten rechten Denkens, viele Einstellungsmuster, die in der rechten Szene verbreitet sind, sind tatsächlich kontinuierlich vorhanden. Also man merkt, das wandelt sich mit der Zeit zwar teilweise die Form, wie das vorgetragen wird. Es rücken verschiedene dieser Facetten stärker in den Vordergrund, während andere stärker im Hintergrund stehen. Aber im Wesentlichen, der Rassismus zum Beispiel, der Nationalchauvinismus sind Einstellungen, die eine sehr zentrale Rolle spielen.
Offenbar kann nicht einmal ein Ereignis von der Ungeheuerlichkeit des Zweiten Weltkriegs mit all seinen Gräueltaten und Verbrechen ein Umdenken herbeiführen. Dazu Ulla-Britta Vollhardt.
Der Rechtsextremismus hat weitergelebt. Die Menschen sind ja nicht austauschbar in ihren Einstellungen, nur weil der Krieg verloren wurde und es eine deutsche Demokratie gab. Also dieses Fortwirken rechtsextremer Einstellungen und nationalsozialistischer Ideologien war von Anfang an da.
Das bestätigt auch Privatdozent Dr. Bernhard Gotto. Der Historiker vom Institut für Zeitgeschichte in München sieht in der Nachkriegsgesellschaft einen Resonanzraum, in dem rechtsextremistisch geprägte Einstellungen zunächst nichts Verwerfliches an sich hatten.
Solche Überzeugungen sind gesellschaftliches Gemeingut und sind ja auch nicht von den Nazis überhaupt erst hervorgebracht worden, sondern in einer bestimmten Art und Weise radikalisiert und vor allem mit diesem extremen Rassismus verbunden worden.
Vor diesem Hintergrund muss es nicht überraschen, wenn bald nach dem Krieg der braune Bodensatz wieder an die Oberfläche treibt. Ulla-Britta Vollhardt nennt als einen der ersten Meilensteine den Aufbau einer rechtsextremen Presselandschaft gegen Ende der 1950er Jahre.
1958 wurde Gerhard Frey Teilhaber der Deutschen Soldatenzeitung und da begann dieses Blatt, das später die Deutsche Nationalzeitung wurde, so auf Kurs gebracht wurde, auf sehr rechtsradikalen bis rechtsextremen Kurs gebracht hat. Gerhard Frey, der dann in den 70er Jahren eine Auflage mit der Nationalzeitung von über 100.000 Exemplaren hatte und der wirklich die Medienlandschaft über weite Jahrzehnte geprägt hat.
Doch es bleibt nicht allein bei publizistischen Aktivitäten.
Dann gibt es aber auch antisemitische, rechtsextremistische Vorfälle. Und da sind natürlich zu nennen die antisemitische Schmierwelle 1959-60, die sich über ganz Deutschland ausgebreitet hat. 800 Angriffe auf jüdische Einrichtungen, Kultureinrichtungen, Friedhöfe, Synagogen sind bekannt. Und das hat auch ein Zentrum in Bayern gehabt, nämlich in Franken, wo insgesamt 109 solcher Fälle gezählt worden sind. Also hier spielt sich ja einerseits das Denken aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aber andererseits auch ein sich neu formierender Rechtsextremismus und Antisemitismus auch eine Rolle.
Trotzdem erscheint eine rechtsextreme Partei einem Teil der Bevölkerung sogar als wählbare Alternative.
Ein weiterer Meilenstein ist natürlich der Einzug der NPD in den Bayerischen Landtag. Die NPD konnte zwischen 66 und 70 in insgesamt sieben Länderparlamente einziehen, in Bayern hier mit 15 Abgeordneten. Also das war ein Schock für die Gesellschaft. Hat auch große zivilgesellschaftliche Gegenwehr hervorgerufen.
Auch wenn sich die NPD nicht durch konstruktive parlamentarische Arbeit auszeichnete, so hat ihre Präsenz in den Landtagen dennoch Konsequenzen.
Ich glaube, dass die Verbreitung von rechtsradikalen Parolen, auch von Parteien, die dann im Parlament sitzen, natürlich auch Folgen haben. Ja. Also auch wenn da keine konkreten Gesetze daraus hervorgehen, weil sie keine Mehrheit bilden im Parlament, dann hat das natürlich eine gesellschaftliche Wirkung. Also das verändert die Wahrnehmung. Es sind ausgrenzende Begriffe, die plötzlich wieder als sagbar gelten, Diskriminierungen, die plötzlich wahrgenommen werden, die aber von Parlamentsabgeordneten jetzt getätigt werden. Und da ist ein Tabu gebrochen. Und in der Gesellschaft ist die Wahrnehmung, was sind eigentlich die Probleme, um die wir uns kümmern müssen, auch eine andere. Also plötzlich, also gerade in den 60er Jahren spielt es ja eine Rolle, dass in Deutschland Arbeiter angeworben werden, sogenannte Gastarbeiter. Und Ende der 60er Jahre wenden sich jetzt Rechtsextremisten eben genau dagegen. Also sie entdecken ein neues Feindbild. Sprechen damals schon von einer Überfremdung der Gesellschaft, verwenden dort oft noch eine Terminologie, die aus der Zeit des Nationalsozialismus stammt. Es ist vom deutschen Lebensraum die Rede, der bedroht sei und so weiter.
Ende der 1960er Jahre herrscht offenbar ein Klima, in dem rechtsextremistische Protagonisten weiteren Auftrieb erhalten. Unter ihnen wieder der bereits genannte Gerhard Frey. Und der Rechtsextremismus wird militanter.
Frey hat 1971 einen Verein gegründet, Deutsche Volksunion, aus der später dann in den 80er Jahren die Partei DVU hervorgegangen ist. Und schon 1971 hat er also mit diesem Verein eine Reihe von Arbeitsgemeinschaften gegründet und üble Propaganda gemacht, damals gegen die neue Ostpolitik von Brandt, die also richtig gewalttätig wurde. Hängt die Verräter waren zum Beispiel solche Slogans. Und aus diesem Umfeld entstand eine Aktion Widerstand gegen die Ostpolitik. Diese Aktion ist so ein Pool, aus dem sich die militante rechtsextreme Szene der 70er Jahre dann entwickelt hat.
Von da an ist es nur noch ein kleiner Schritt, bis rechtsextreme Gruppen in Bayern in den Terror abgleiten und Menschen sterben.
Zu nennen ist unbedingt die Wehrsportgruppe Hoffmann. Aus dieser Wehrsportgruppe heraus wurden zahlreiche Verbrechen verübt, auch Morde. Hoffmann konnte man nie wirklich etwas nachweisen, aber es ist bekannt, dass ehemalige Anhänger oder Sympathisanten der Wehrsportgruppe zum Beispiel 1980 in Erlangen, wie Wien, einen Angehörigen der israelitischen Kultusgemeinde ermordet haben und seine Lebensgefährtin. 1982 hat ein Anhänger der Wehrsportgruppe Hoffmann in Nürnberg ein großes Attentat auf eine von Migranten und Ausländern besuchte Disco verübt mit mehreren Toten, wo er sich auch ganz klar zum Nationalsozialismus bekannt hat. Das bekannteste, wie hier zu nennende Attentat ist natürlich das Oktoberfest-Attentat mit 13 Toten und 211 Verletzten. Das ist bislang immer noch größte rechtsextreme Attentat in der Bundesrepublik Deutschland. das von Gundolf Köhler begangen wurde und der Attentäter, der ihm nachweislich auch Bezüge zur Wehrsportgruppe Hoffmann.
Der Terror durch rechte Gruppierungen verhindert nicht, dass eine neue rechte Partei in Bayern gegründet wird. Nach den Ausländern geraten nun auch Asylbewerber ins Visier der Agitatoren.
Ja, was den politischen Rechtsextremismus oder die rechte Szene in Bayern angeht, da sind es die Republikaner, die 1983 gegründet werden, die also eng verbunden sind mit Bayern. Teil der Gründer der Republikaner sind Angehörige der CSU gewesen, die aus Protest gegen den durch Franz Josef Strauß vermittelten Milliardenkredit für die DDR aus der CSU ausgetreten sind und jetzt hier eben eine Partei gründen, die immer weiter nach rechts rückt und vor allem fokussiert ist auf ihren Parteivorsitzenden Franz Schönhuber, der dann eben auch später in den 90er Jahren enge Verbindungen zur NPD hat, dann auch Mitglied der NPD wird. Und hier treffen sich dann auch wieder diese drei von uns jetzt schon erwähnten rechten Parteien, die DVU, die NPD und die Republikaner, wo also durchaus Netzwerke und Verbindungen, was die Personaldecke angeht, bestehen.
Parallel zum politischen wird auch der gewalttätige, terroristische Rechtsextremismus zur Konstante und bringt seinerseits wieder eine Partei hervor.
Wenn man den militanten Rechtsextremismus anschaut oder Rechtsterrorismus, der lebt natürlich fort. Das zieht sich durch seit den 70er Jahren bis heute. Das Auffliegen des nationalsozialistischen Untergrunds hat gezeigt, dass es diesen Rechtsterrorismus einfach noch gibt. Das hätten wenige so gesagt zu dieser Zeit. Aber Rechtsterrorismus durchzieht wirklich die Geschichte der Bundesrepublik leider. Es gab die deutschen Aktionsgruppen noch in den 70er, Anfang der 80er Jahre, die Terroranschläge verübt haben. Das Schwierige ist, dass der Rechtsterrorismus nie so organisiert war, wie zum Beispiel die RAF, mit klaren Bekennerschreiben, mit dieser Gruppenzugehörigkeit, mit diesem Auftreten auch nach außen. Der Rechtsterrorismus, das waren immer eher kleine Gruppen, die sich nicht bekannt haben zu ihrer Tat.
Bayern ist zweifellos ein prosperierendes Bundesland. Und dennoch erheben dort Ausgrenzung, Nationalismus und antidemokratische Tendenzen ihre Häupter. Hinzu kommt, dass Strafverfolgungsbehörden im Ruf stehen, bei Straftaten von rechts nicht konsequent genug zu ermitteln und Richter immer wieder mal auffallend milde Urteile sprechen, so etwa im NSU-Prozess, bei dem einige der Angeklagten mit erstaunlich geringen Strafen davonkamen. Dies nährt die Ansicht mancher, dass die Behörden, nicht nur, aber auch in Bayern, eine gewisse Sehschwäche auf dem rechten Auge haben. Ist dem tatsächlich so? Und wenn ja, woher rührt dies? Einer, der darauf Antwort geben kann, ist Bernhard Gotto. Er untersucht, zusammen mit einigen Kollegen vom Institut für Zeitgeschichte in München, inwieweit einstige Beamte in bayerischen Spitzenbehörden durch eine Nazi-Vergangenheit belastet waren. Demnach war es für ehemalige Nationalsozialisten gar nicht so schwer, im Nachkriegsbayern wieder Karriere zu machen.
Aus der Sicht von Behördenvorständen 1945, 46, die haben einen Riesenhaufen Arbeit vor sich. Die haben eine Militärregierung, die ihnen sagt, wir brauchen bis dann und dann einen Staatshaushalt, das öffentliche Gesundheitswesen muss reorganisiert werden, die Schulen müssen wieder ans Laufen kommen. Und dann kommt noch dazu, dass die amerikanische Militärregierung sagt, der neue Staat kann nicht mit ehemaligen Nazis aufgebaut werden. Das ist aus der Perspektive eines Ministers damals die Quadratur des Kreises. Deswegen verlegen sich viele darauf zu sagen, ich weiß, was das für Menschen sind. Auch wenn der in der NSDAP war, ich bin von seinem Charakter überzeugt und er ist ein Experte, der mir sofort helfen kann. Da wird dann quasi eine neue Kategorie von ehemaligem Nazi hergestellt, nämlich, okay, war in der Partei, war aber innerlich nie von der Ideologie überzeugt. Und dieses Argumentationsmuster finden wir ganz früh und es dient vielen auch nach der Entnazifizierung oder im Zuge der Entnazifizierung als Sprungbrett, um wieder in einem Ministerium einen verantwortlichen Posten erlangen zu können.
An dieser Situation kann auch die Entnazifizierung nichts ändern, die unter anderem die Entfernung belasteter Personen aus ihren Ämtern zum Ziel hatte. Im Rahmen der Verfahren wurden Personen entweder als Hauptschuldige, als Belastete, als Minderbelastete, als Mitläufer oder als Entlastete eingestuft. Ab der Kategorie Mitläufer bestand kein Einwand gegen eine Beschäftigung in Behörden und als solcher galt beispielsweise, wer nur als nomineller Parteigänger an der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft teilgenommen hat oder sie unterstützt hat. Konkret, wer beispielsweise als Mitglied der NSDAP Mitgliedsbeiträge bezahlt hat, an Versammlungen, deren Besuch obligatorisch war, teilgenommen hat oder unbedeutende oder laufende Obliegenheiten, wie sie allen Mitgliedern vorgeschrieben waren, wahrgenommen hat. In Bayern war die Entnazifizierung jedoch ein eher stumpfes Schwert. Bernhard Gotthoff.
Die Entnazifizierung in Bayern hat einen schlechten Ruf in ganz Deutschland im Nachhinein. Es gibt ein berühmtes Buch, das einen sehr sprechenden Titel hat, nämlich Die Mitläuferfabrik. Spielt darauf an, dass viele aus unserer heutigen Sicht hochbelastete Personen als Mitläufer, also als kleine, unbedeutende, innerlich wenig beteiligte Nazis am Ende herausgekommen sind. Und da gibt es sehr, sehr viele Beispiele. Leute, die am Hitlerputsch teilgenommen haben, die Oberbürgermeister in Augsburg waren, die sind in erster Instanz etwa als Mitläufer eingestuft worden. Der bekannteste in Bayern wird Theodor Maunt sein, der Kultusminister war und während der NS-Zeit bereits ein bekannter Verfassungsrechtler, der das NS-Regime juristisch legitimiert hat und der von seinem Ministerposten zurücktreten musste, als einige seiner früheren Texte bekannt geworden sind. Er ist der Begründer eines der bedeutendsten Kommentare zum Grundgesetz und nach seinem Tod hat sich herausgestellt, dass er den bekanntesten Rechtsextremisten der Bundesrepublik, Gerhard Frey, juristisch beraten und jahrelang in der Nationalzeitung unter einem Pseudonym publiziert hat.
Und Theodor Maunz war kein Einzelfall.
Es gibt sehr viele Beamte in bayerischen Behörden auf allen Stufen mit NS-Vergangenheit. Viele haben über die Brüche des 20. Jahrhunderts hinweg ein Verständnis entwickelt, dass sie dem Staat dienen, nicht dem politischen System. Parteien, Staatsoberhäupter, Staatsordnungen vergehen, der Staat an sich bleibt. Das ist für unser heutiges Verständnis mit Sicherheit eine Vergötzung der Obrigkeit und wenn man so will, eine Lebenslüge der Beamtenschaft, denn diese Konstruktion, das ist alles unpolitisch, was wir machen, das dient einer abstrakten Staatsidee, ist hochpolitisch, ist sehr konservativ, sorgt beispielsweise dafür, dass Sozialdemokraten es sehr schwer haben, in nennenswerter Zahl und in höheren Positionen in den Staatsapparat vorzudringen. Nichtsdestotrotz, die Idee, ich als Beamter bin dem Staat, der Exekutive verpflichtet, hilft solchen Menschen, die sehr unterschiedlichen politischen Systemen mit ihrer Expertise sich zur Verfügung gestellt haben, eine Kontinuität herzustellen und sich nicht selber als Lump oder Verräter vorzukommen.
Trotzdem viele ehemalige Nazis nach dem Krieg wieder in den Staatsdienst eintraten, einen Grund für das Wiederauftauchen des Rechtsextremismus mag Gotto darin nicht sehen.
Ich glaube, dass die Präsenz von ehemaligen NSDAP-Mitgliedern, was auch immer in deren Herzen und Köpfen vorgegangen ist, in den Behörden für das Aufkommen rechtsextremer Strömungen und Gruppierungen, Parteien nach 1945 nicht wichtig gewesen ist. Es gibt einen Bereich, wo ein direkter Zusammenhang besteht. Das ist der Bereich von Polizei, Landeskriminalamt, Landesamt für Verfassungsschutz. Die haben ganz genau wie in den anderen Teilen der Bundesrepublik ihr Augenmerk auf Gefahren von links gerichtet. Das hängt zusammen mit dem in den 1950er Jahren überall verbreiteten Antikommunismus, von der Furcht, die auch hier gerade in Bayern mit der direkten Grenze zum Ostblock, die damit zusammenhängt, die wollen hier einmarschieren. Und wir müssen aufpassen, dass keine fünfte Kolonne von innen heraus irgendeine destabilisierende Wirkung entfacht. Das passt auch dazu, dass das Personal in diesen Behörden selbst, da sind konservative Leute dabei, da sind welche dabei, die mit Sicherheit NS-Täter gewesen sind, die im NS-Sicherheitsapparat sich ihre ersten Sporen verdient haben. Da sind so gut wie überhaupt keine Leute dabei, die als Sozialdemokraten, als Kommunisten im KZ gesessen haben. Die bringen ihr politisches Feindbild mit, transformieren es, aber wechseln nicht die Vorzeichen. Und für diese Beamten liegt der Gedanke sehr fern, dass rechtsextreme Umtriebe eine Gefahr für die Stabilität der Demokratie werden könnten. Also dieses berühmte, da sind die Behörden auf dem rechten Auge blind, ist etwas, was sich durchzieht und was in den 50er, 60er Jahren strukturell seinen Anfang nimmt. Abgesehen davon ist die personelle Zusammensetzung der Verwaltungsspitzen kein relevanter Faktor dafür, ob rechtsextreme Strömungen entstehen können oder nicht.
Also auch keine Kritik an der Aufarbeitung des Oktoberfestattentates oder der NSU-Morde?
Da kann ich nicht als Historiker, sondern nur als Zeitgenosse antworten, und das ist ein sehr, sehr trübes Blatt, und es ist beschämend, dass wir als Gesellschaft, deren Teil diese Behörden sind, so lange so lax damit umgegangen sind. Aber Behörden reagieren auf Impulse von außen, die von der Politik kommen können. Politik reagiert auf Impulse von außen, die aus der Gesellschaft kommen. Deswegen machen wir es uns relativ einfach, wenn wir sagen, die haben aber geschlampt. Wie konnten sie nur? Wahrscheinlich, weil da Leute drin sitzen, denen es gar nicht so unrecht war, wenn dort irgendwelche Neonazis, rechtsextreme Gewalttäter ihr Unwesen treiben, weil sie das insgeheim für ganz gut gehalten haben, als ob die Behörden stellvertretend für uns alle so eine Wächterfunktion hätten. Die Möglichkeit, den Finger in die Wunde zu legen, haben in unterschiedlicher Art und Weise die Möglichkeit und den Auftrag hat jede und jeder von uns.
Verantwortung allein auf die Institutionen abzuwälzen, dieser Haltung erteilt Bernhard Gotto eine Absage. Das klingt bei Ulla-Britta Vollhardt vom NS-Dokumentationszentrum ganz ähnlich.
Ich würde sagen, die Institutionen sind immer auch, oder das Verhalten der Institutionen ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Wie weit die Gesellschaft ist, um rechtsextreme Tendenzen zu bekämpfen. Um die Zeit des Oktoberfestattentats herrschte Strauß in Bayern. Und man hat dieses Problem am rechten Rand, von dem man wusste, durch die Wehrsportgruppe Hoffmann, mit der sich der Landtag schon in den 70er Jahren beschäftigt hatte, absolut kleingespielt seitens der Regierung. Und da lief dann auch sicherlich einiges falsch in den Ermittlungen, weil die Richtung erstmal vorgegeben war seitens der bayerischen Staatsregierung, die kurz vor der Wahl stand. Was jetzt mit dem NSU passiert ist, ist, glaube ich, eine große Sensibilisierung der Institutionen. Dass man so lange Zeit in die falsche Richtung auch hier ermittelt hat. Ich glaube, das hat alle doch sehr betroffen gemacht. Die Institutionen sind aber eben auch nicht alles. Die Institutionen können nicht die Gesellschaft verändern. Sie können nur Rechtsüberschreitungen ahnden. Was man einfach braucht oder was wir brauchen, ist eine starke Zivilgesellschaft, die rechtsextreme Tendenzen eben als solche benennt und sich dagegen stellt. Institutionen handeln alleine reicht nicht aus.
Bernhard Gotto und Ulla-Britta Vollhardt richten einen klaren Appell an die Gesellschaft, an jeden Einzelnen von uns, sich gegen den Rechtsextremismus zu positionieren und für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Aber steckt in diesem Appell nicht auch eine Portion Alarmismus? Schließlich weist der Verfassungsschutzbericht des Bayerischen Innenministeriums für 2017 einen Rückgang rechtsextremistisch motivierter Straf- und Gewalttaten gegenüber 2016 aus. Ein Trend, der sich laut der Halbjahresinformation im ersten Halbjahr 2018 fortsetzte. Birgit Meyer, Rechtsextremismus-Expertin und Mitbegründerin des Instituts für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung in Nürnberg, mag darin keine Zeichen für eine Entwarnung erkennen.
Ich habe mir den Halbjahresbericht auch nochmal sozusagen zu Gemüte geführt und kann nur sagen, also wenn Statistiken dermaßen in ein falsches Licht gerückt werden, ja, wenn ich quasi sage, dass die Gewalttaten zu 60% bei den Rechtsextremen zurückgegangen seien, ja, dann aber nicht benenne, was es vorher war, also dann ist es quasi wirklich auch mit Worten nochmal ein harmlosen rechter Umtriebe. Und da wird natürlich schon die extreme Rechte auch in Bayern, auch mit diesen sogenannten Verfassungsschutzberichten, schon immer, naja, sag ich mal, sehr mit Samthandschuhen angefasst. So will ich das mal ausdrücken. Ja.
Und Birgit Meyer nennt weitere Beispiele, um diese These zu untermauern. So etwa, dass rechtsextreme Straftaten gar nicht erst an die Öffentlichkeit gelangen oder nicht als solche eingestuft werden.
Es gab ja allein 2016 über 500 Anschläge auf Unterkünfte von Geflüchteten beziehungsweise auf Geflüchtete selbst, bei denen auch viele Menschen verletzt worden sind. Ja, in Bayern. Und das Tragische an dieser Geschichte ist, dass diese Zahlen, also das kam ja über eine Landtagsanfrage von Katharina Schulze überhaupt erst an die Öffentlichkeit, dass in Bayern diese Anschläge zu 79% nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt wurden. Das heißt, es gab keine Pressemitteilungen. Wenn wir uns auch angucken, beispielsweise das Olympia-Einkaufszentrum-Attentat, wo ja die sozusagen der Täter eindeutig ein Rechtsradikaler ist, ein Hitler-Fan war. Also er hat sich ja dann umgebracht, aber seine ganze Motivation war doch klar, er wollte Migranten töten, er wollte dunkelhäutig aussehende Menschen töten. Und er hat ja tatsächlich auch nur Migranten umgebracht. Und trotzdem wird diese Tat quasi entpolitisiert und es werden diese Opfer nicht als Opfer rechter Gewalt in Bayern offiziell anerkannt. Mir begegnet das immer wieder. Bei uns hat beispielsweise In Bamberg hat gerade in diesem Abschiebelager dort der Dachstuhl gebrannt. Und es stand quasi einen Tag später schon in der Zeitung, ein politischer Hintergrund sei ausgeschlossen. Also hat man aus NSU tatsächlich nichts gelernt? Also mir ist wirklich fraglich, wie man das so schnell überhaupt sagen könnte. Und ich glaube eben solchen Einstufungen jetzt nicht mehr so leichtfertig. Das hat uns, glaube ich, die NSU-Verbrechen haben uns das einfach gelehrt, sozusagen, dass wir diese Dinge nicht mehr einfach leichtfertig glauben dürfen, sondern eigene Recherchen anstellen müssen, uns ein eigenes Bild machen. Und die Tatsache, dass die AfD nicht als extrem rechte Partei im Verfassungsschutzbericht, also weder in Bayern noch in den anderen Bundesländern überhaupt drin ist, die zeigt schon, wie sehr sich diese Berichte sozusagen auch politisch positionieren und wie sehr also hier auch eine Partei entkriminalisiert wird.
Rechtsextremismus auf den Straßen und auf den politischen Bühnen Bayerns. Birgit Meyer vom Institut für sozialwissenschaftliche Forschung, Bildung und Beratung in Nürnberg sorgt sich um die Stimmung im Land. Ihre Bilanz aus den Ereignissen und Entwicklungen in jüngerer Zeit zeigt: Die freiheitlich-demokratische Grundordnung mag zwar nicht akut gefährdet sein, an der einen oder anderen Stelle scheinen die Fundamente aber zu bröckeln.
Also die extreme Rechte in Bayern hat sich sehr stark auf die Straße bewegt. Ich kann mich also nicht erinnern in den letzten Jahrzehnten, dass es so eine Häufung von rechten Aufmärschen, Kundgebungen und Demonstrationen gab. Wir hatten alleine in Nürnberg in den letzten 3,5 Jahren über 60 rechte beziehungsweise extrem rechte und auch neonazistische Kundgebungen oder Demonstrationen. Ich glaube, 2015 war so das Jahr, wo es besonders heftig war, hatten wir alleine teilweise in einer Woche 4 rechte Demonstrationen. Und das ist etwas, was ich vorher so noch nicht erlebt habe. Dann natürlich auch, die AfD hat sich ja gegründet 2013. Die ersten 2 Jahre, da wusste man noch nicht so recht. Aber jetzt in den letzten Jahren muss man doch sagen, dass sich die AfD insbesondere natürlich auch hier in Bayern schon nach sehr extrem rechts entwickelt hat. Auch wenn sie quasi in der bürgerlichen Presse oft also etwas verharmlosend dargestellt wird. Aber wenn man sich einmal mit den Reden auseinandergesetzt hat, wenn man einmal das Programm auch tatsächlich im Kern erfasst hat, worum es da geht, dann muss man doch sagen, dass hier eine extrem rechte Partei aus meiner Sicht hoffähig geworden ist. Der politische Diskurs hat sich nach rechts verschoben. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Das ist so.
Birgit Meyer beklagt vor allem, dass rechtsextremistisches Denken mittlerweile auch in der Mitte der Gesellschaft einen Nährboden findet. Eine Entwicklung, für die sie nicht zuletzt das Auftreten von Politikern wie Horst Seehofer verantwortlich macht.
Überall, wo man hingeht, man läuft auf der Straße, man fährt U-Bahn, man bekommt die Stimmung der Mitte, der sogenannten Mitte der Gesellschaft mit. Die Stimmung ist so, dass das Hauptproblem angeblich Geflüchtete seien. Das Hauptproblem sei ein Islam, der einfach pauschalisiert wird, wo also nicht differenziert wird zwischen Islamisten, die man natürlich bekämpfen muss, und zwischen Muslimen, die seit Jahrzehnten hier bei uns leben und auch friedlich leben. Es wird so getan, als ob das quasi unser Hauptproblem sei. Und dieser Rassismus ist tatsächlich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das ist das, was mir eigentlich die größten Sorgen macht, wenn also Menschen jetzt die Schublade aufmachen, die sogenannte Sündenbock-Schublade, so wie das ja in den 20er und Anfang der 30er Jahre auch schon wunderbar funktioniert hat, als die Nationalsozialisten hochgekommen sind. Damals waren die Juden schuld. Und die Nationalsozialisten haben soziale Versprechungen gemacht. Und jetzt macht die AfD soziale Versprechungen und versucht gleichzeitig sozusagen die Bevölkerung aufzuhetzen im Sinne von Muslime und Geflüchtete seien also hier quasi das Hauptproblem. Und was mir aber unabhängig von der AfD noch Sorgen macht, ist, dass beispielsweise auch unser Innenminister, ich habe mir seine Facebook-Seite mal angeguckt, ich habe die auch ausgewertet über die letzten 1,5 Jahre. Man hat ja gerade den Eindruck, auch in seiner Agenda sind Geflüchtete und Grenzen dicht das Hauptthema. Und sowas macht mir Sorgen. Wenn quasi auch ein CSU-Politiker dann so weit nach rechts rückt, was sollen dann junge Leute noch glauben und diskutieren? Natürlich sind das auch Vorbilder und beeinflussen das auch, was die Mehrheit der Gesellschaft auch dann auch diskutiert.
Wie aber sollen wir reagieren, wenn Anhänger der identitären Bewegung in München Nazi-Parolen herausbrüllen, wenn die Soldiers of Odin als selbsternannte Bürgerwehr durch bayerische Städte patrouillieren, wenn verbotene Kameradschaften eine Partei wie Der Dritte Weg gründen, um unter dem Schutz des Parteiprivilegs weiter ihr Unwesen zu treiben, wenn Reichsbürger mit antisemitischen und nationalsozialistischen Denkmustern Waffen horten und wenn die AfD die Grenzen des Sagbaren vielleicht demnächst auch im Bayerischen Landtag nach rechts rückt. Birgit Meyer.
Nun, wir müssen natürlich weiterhin gegen Extremrechte auf die Straße gehen. Das auch weiter gegen Pegida, obwohl es in Bayern jetzt wirklich nicht mehr viele sind, aber trotzdem weiterhin die Gegendemonstranten auf die Straße gehen. Das Nürnberger Bündnis Nazistopp beispielsweise hat sogar ein Kasperltheater geschrieben, jetzt gegen Pegida. Das heißt, wir müssen natürlich auch kreative Möglichkeiten finden, weil wenn man das 60. Mal demonstriert, dann wird es irgendwann langweilig und es müssen sich auch die künstlerischen Leute ein bisschen zusammenfinden, um sich sozusagen diesen Gegenprotest auch, dass man das sozusagen selber sogar aushält. Auf der anderen Seite ist die Gesellschaft natürlich auch gefragt und die Politik, nämlich die soziale Rhetorik der AfD zu entlarven und tatsächlich eine soziale Politik zu machen, denn die ungleiche Arm-Reich-Verteilung auch innerhalb Deutschlands ist natürlich eine Triebfeder extrem rechter Propaganda und Entwicklungen. Das zeigen Studien. Und deswegen bleibt den demokratischen Parteien nichts übrig, sozusagen die Deutschland auch wieder sozialer zu gestalten, im Sinne von, dass die Ärmsten eben auch mehr von dem Kuchen, der ja sehr groß ist, an sich abkriegen. Und das ist sozusagen, da kommen wir an die Ursachen und da ist natürlich die Politik gefordert. Und dass man sozusagen das auch erkennt, dass nicht die Geflüchteten hier sozusagen daran schuld sind, dass der Obdachlose oder der Flaschensammler und die Hartz-IV-Empfänger zu wenig haben. Nein, die sind nicht dran schuld. Es ist genug Geld da, es muss nur anders verteilt werden. Und das, glaube ich, muss man jetzt auch offensiver thematisieren.
Wie verhält es sich nun mit dem Rechtsextremismus in Bayern? Stellt er in irgendeiner Weise eine Besonderheit dar? Herausragende Merkmale, die diese These stützen, sah keiner der Gesprächspartner, wohl aber eine Tendenz staatlicher Organe, nicht so genau hinzuschauen oder, wie Birgit Meyer es nannte, den Rechtsextremismus unsichtbar zu machen. Anlässe, die Entwicklungen am rechten Rand der Gesellschaft aufmerksam zu verfolgen, gibt es allemal. Und gute Gründe, die freiheitlich-demokratische Grundordnung immer wieder neu zu verteidigen. Das war Rechtsextremismus in Bayern seit 1945. Eine Spurensuche. Ein Beitrag von Günther Löffelmann.